Ich möchte uns zur weiteren Erbauung noch einen Vers lesen aus dem 2. Korintherbrief, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 9. Da schreibt Apostel Paulus so: Darum fleißigen wir uns auch, wir sind daheim oder wahlen, dass wir ihm, unserem Herrn, wohlgefallen. Ein jeden von uns ist ein Bestreben, das Gefühl, ein Bestreben zu haben, jemand wohlzugefallen, eigentlich sehr gut bekannt. Das ist so typisch menschlich. Man möchte jemandem gefallen. Vielleicht sind uns die eigenen Eltern oder vielleicht auch die Eltern möchten den Erwachsenen, den groß gewordenen Kindern gefallen. Es kann auch unsere Arbeit sein, wo wir dem Arbeitnehmer gefallen wollen. Als Jugendlicher möchte man einer Person ganz besonders gefallen. Die Ehegatten möchten einer dem anderen gefallen. Oft ist da auch eine Absicht dahinter. Bei Kindern vielleicht Gunst, vielleicht auch Lob zu erlangen, bei Arbeitgebern, Arbeitnehmern, seinem Arbeitgeber vielleicht auch, dass er besser bezahlt wird oder dass er sichere Arbeitsverhältnisse hat oder auch unter Eheleuten, einfach aus Liebe, aus Dankbarkeit, aus Verbundenheit. Apostel Paulus braucht dieses typische menschliche Gefühl, er braucht es in diesem 2. Korintherbrief, was wir gelesen haben, und wendet das an in der Beziehung zwischen Mensch und Gott und sagt, darum fleißigen wir uns auch, wir sind daheim oder wallen, dass wir Gott wohlgefallen. Er beginnt dieses 5. Kapitel mit den herrlichen Erwartungen der Gläubigen. Er sagt im 1. Vers, lese ich mal: Wir wissen aber, so unser irdisches Haus, dieser Hütte zerbrochen wird, dass wir einen Bau haben, von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Er schildert diese Zukunft, was Kinder Gottes erwartet. Und er sagt auch weiter, was uns dafür zubereitet. Der uns aber dazu bereitet, das ist Gott, der uns das Pfand, den Heiligen Geist, gegeben hat. Und dann, er spricht hier auch noch, dass er gerne mich nicht ankleidet möchte, wenn er möchte nicht sterben, würde ich lieber so zum Herrn übergehen. Und dann kommen diese Worte, die wir gelesen haben. Darum fleißigen wir uns, auch wir sind daheim oder wallen, dass wir ihm wohlgefallen. Ich möchte über drei Möglichkeiten, über drei Verhaltensweisen reden, wodurch wir Gott wohlgefallen können. Ich wünsche mir, das ist eine Hilfe in unserem geistlichen Wandel, der Nachfolge Jesu könnte sein, genau wie in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, dass es eine große Rolle spielt. Entweder wir freuen uns, wenn wir merken, wir können jemand gefallen oder uns gefällt jemand. Es kann uns aber auch traurig stimmen, wenn wir merken, also wir kommen bei den Menschen nicht gut an, wir sind verunsichert und es können auch Lebensumstände kommen, wo wir auch uns der Gedanken dann beschleicht, kann Gott überhaupt noch an mir wohlgefallen haben? Es klingt vielleicht sehr hoch, wir als nichtige Menschen Gott wohlgefallen, aber wir wollen mal sehen, was die Bibel darüber sagt. Bevor ich aber weiter zu diesem Thema komme, möchte ich eins vorausschicken, und zwar, es gibt leider Menschen, und das sind nicht wenige, die der Meinung sind, wenn sie ein ordentliches Leben führen, wenn sie Gutes tun, dann wird Gott sie schon in den Himmel nehmen. Da wird Gott schon mit ihnen fertig werden, also wird Gott schon an ihnen gefallen haben. Es ist ein großer Irrtum, denn es ist absolut unmöglich, durch sein Verhalten, durch seine Taten, irgendwie sich den Himmel zu erwerben, zu erkaufen. Und Apostel Paulus schreibt im 3. Kapitel des Römerbriefes sehr klare, ernüchternde Worte. Ich lese mal etliche Verse daraus. Schreibt Apostel Paulus so: dann ist es hier kein Unterschied. Also Sie, die Menschen, sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den Sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christus Jesus geschehen ist. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus, zu allen und auf alle, die da glauben. Und dann fährt er fort: So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werden ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Nikodemus muss das mal bei seinem nächtlichen Besuch bei Jesus sehr klar hören. Jesus sagt zu ihm: Ein Mensch muss neu geboren werden. Und das ist die Voraussetzung, ob als Mensch Gott wohlgefallen zu können. Wir müssen von neu geboren werden. Das heißt, wir müssen diese Errettung, die Jesus am Kreuz vollbracht hat, dass er für uns Menschen, für uns sündige Menschen gestorben ist, wir müssen das annehmen. Wir müssen daran glauben, wir müssen uns ihm übergeben. Dann erst ist die Voraussetzung geschaffen, um Gott wohlgefällig zu sein. Nun zu dem ersten Punkt: Wodurch können wir Gott wohlgefällig sein? Wir lesen im Psalm 147, Vers 11: Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten und die auf seine Güte hoffen. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten und auf seine Güte hoffen. Dieser Ausdruck fürchten, der kann zwischendurch auch mal eine Verwirrung anstiften, wenn man denkt, Gott hat Wohlgefallen an mir, wenn ich Angst vor ihm habe. Das ist nicht der Fall. Und Paulus schreibt in Römer Kapitel 8, das ist uns eine Hilfe, um das besser zu verstehen. Er schreibt hier: Denn welche der Geist, denn ihr habt nicht einen knechtigen Geist empfangen, dass ihr euch auf einmal was fürchten müsst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen ihr wird rufen: Aber lieber Vater. Derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Nein, nicht Furcht, sondern Respekt, Achtung, ehrfurchtvolles Vertrauen, würde ich das so benennen, das ist Gott wohlgefällig. Ich denke, dass wir sehr oft im alltäglichen Leben Zeugen davon werden, dass viele, viele Menschen absolut das Gegenteil gegenüber Gott aussprechen. Ich höre bei meiner Arbeit oft Radio. Und es gibt Gründe, wo ich das ausschalte. Und eins davon ist, wenn ich mal höre, wie so Kabarettisten sich über Gott lustig anfangen zu machen oder sich Aussagen leisten, wo man nur staunt, wie kann der Mensch sowas wagen, dann schalte ich ab. Es ist leider so, dass bei vielen, vielen Menschen diese Ehrfurcht vor Gott, Respekt vor Gott, vor seinem Wort, vor der Bibel nicht da ist. Und das ist auch eine Voraussetzung: Man muss vor Gott Respekt haben, man muss ihn achten, man muss ihm vertrauen. Dadurch kann man ihn ehren. Ehren durch Vertrauen. Es gibt viele Möglichkeiten, wo man das so kann. Ich lasse mal von Alexander dem Großen. Er hatte an seinem Hof einen sehr berühmten Philosophen. Nur dieser berühmte Philosoph, der war sehr arm, der war mittellos. Und einmal kam er in ganz große Geldnot. Und an wen wendet er sich? An den Kaiser, an den Alexander, den Großen. Das war eine ganz große Summe, sodass der Finanzminister, der hat sich da quergestellt, der sagt, das ist unverschämt groß, also das geht nicht, das ist übertrieben. Und darauf hat dann der Alexander, der Große, geschrieben: Lass das Geld sofort auszahlen. Ich freue mich, dass der Mann so hoch von mir hält. Damit hat er mir eine Ehre zuteil werden lassen. Die Höhe seines Besuchs zeigt, wie hoch er mich einschätzt im Blick auf meinen Reichtum, auch im Blick auf meine königliche Freigebigkeit. In diese Richtung spricht auch das Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 8: Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Menschen, die an Jesus Christus glauben, sind unheimlich reich. Und vielleicht wird uns das leider nicht immer so bewusst, wie reich wir gegenüber vielen, vielen Menschen sind. Wir können Gott ehren, indem wir ihm vertrauen, indem wir ihn bitten, indem wir ihm in allem vertrauen. Eine zweite Möglichkeit ist, Gott zu dienen oder wohlgefällig zu sein. Wir lesen darüber in Hebräer Kapitel 13, Vers 16. Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Wohlzutun und mitzuteilen. Ich denke, da haben wir Menschen, ja, ich würde es mal sagen, unbeschränkte Möglichkeiten. Familie, Gemeinde, Arbeitsplatz, unsere Nachbarn und vieles, vieles mehr. Inzwischen braucht es auch gar nicht so viel zu sein. Es gibt so ein schönes Lied, halt nichts Gutes für zu klein, nur ein Kinderherz erfreuen. Also die Kleinigkeiten, dadurch kann man wirklich sehr viel Freude, Gutes tun, aber auch Gott wohlgefällig sein. Ein kleiner Junge versuchte seinen Vater vergeblich auf eine Schramme auf seiner Hand aufmerksam zu machen und ließ nicht locker, und schließlich hat der Vater etwas genervt die Zeitung zur Seite gelesen und sagte: "Dran kann ich ja auch nichts machen, oder?" "Doch, Vati", sagte der Kleine, "du könntest ja oh sagen." Ja, es gibt Kleinigkeiten, die Freude machen, die trösten, die Mut machen, die uns nichts kosten oder sehr wenig, aber dadurch können wir Gott ehren. Ich habe in meinen Erinnerungen geblättert. Ich war Teenager wahrscheinlich, vielleicht so 50 Jahre zurück. Wir waren als Familie eigentlich nicht, keine reichen Leute. Und plötzlich bekamen wir ein Paket, ein ziemlich großes Paket, und da waren Süßigkeiten, Bonbons drin, die hatte ich noch nie gesehen. Wer war der Absender? Das war ein Ehepaar. Die Freunde, Geschwister meiner Eltern. Der Bruder wurde damals auch zu 10 Jahren Haft verurteilt. Er war Christ und landete in Workuta hoch im Norden. Er war dann auch da geblieben, wohnen geblieben, und er hatte da ganz andere Möglichkeiten. Da war auch andere Versorgung, Verpflegung. Und so, das war nicht das einzige Paket, wir bekamen später noch. Und zwar so viele Jahre vergangen sind, erinnere ich mich daran. Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Ich erinnere mich noch sehr gut als Kind in dem kalten Orenburg, wo ich mal die ersten Weintrauben geschmeckt habe. Es war auf einem Erntedankfest, und ich glaube, es war der Opa von David, der dann so etwas runternahm und meiner Mutter es gab, so habe ich das erste Mal Weintrauben geschmeckt. Es sind Kleinigkeiten, und es gibt viele, viele Dinge, es gibt tausende Dinge, wo wir Gott ehren können, dadurch, dass wir unseren Mitmenschen was Gutes tun. Ich denke, da lauert eine Gefahr, und zwar bei dem Gutes tun mitzuteilen. Da müssen wir auch vorsichtig sein und darauf achten, was sind die Beweggründe. Es kann auch sein, dass man durchaus falschen Beweggründen etwas tut. Helmut Thielicke, ein deutscher Theologe, schreibt, er hat etliche Bücher geschrieben, und in einem schreibt er, wie er wurde krank, er musste ins Krankenhaus, wurde sehr gut gepflegt, und er war eigentlich erstaunt über eine Krankenschwester, die ihn so treu, mit Hingabe pflegte. Und er erfuhr, dass sie 20 Jahre nur Nachtschichten gemacht hat. Und als er sie darauf ansprach, dann sagt sie: "Sehen Sie, jede durchwachte Nacht ergibt einen Edelstein in meiner himmlischen Krone. Und ich habe schon jetzt 7175 davon." Thielicke schreibt, seine dankbare Haltung, die war irgendwie gewichen. Er fing an, der Liebe zu zweifeln, aus welchem Beweggrund diese Schwester das machte. Er sagt, sie hat die Kranke nicht mit den Augen Jesu gesehen, sondern sie bediente sich des Materials. Es ist traurig, wenn unlautere Beweggründe uns zu diesem herrlichen Werk, das Jesus uns in die Hände gelegt hat, nämlich mitteilen und Gutes zu tun, anderen Menschen zu tun, ihn dadurch ehren, ihm dann wohl zu gefallen, wenn es aus falschen Beweggründen gemacht wird. In der Bergpredigt sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Und er sagt auch, lasst eure guten Werke, auf dass die Menschen eure guten Werke sehen und ihren Vater im Himmel preisen. Also durch die Werke, die wir tun, können wir dazu beitragen, dass unser himmlischer Vater gepriesen wird, dass wir ihn verherrlichen. Noch ein drittes. Wir lesen im Psalm 51, Vers 19. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist. Ein geängstetes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Ich finde in dieser Zusage einen großen Trost. Ich glaube, dass vielen Menschen dieses Bibelwort zum Trost geworden ist. Und mit diesem Wohlgefallen als zerschlagenes, als ein geängsteter Mensch, mit einem zerschlagenen Herzen, es ist etwas anders, als wenn wir mit guten Werken das Anstreben, Gott wohlzugefallen, es ist wirklich etwas anders. Und es wäre falsch, wenn wir uns daran üben würden, wenn wir es versuchten, uns dahin zu arbeiten, dass wir einen durch Selbstbeschuldigung, durch Aufheben alter Verschuldungen und Sünden, dass wir uns irgendwie in diese Fassung rein versuchen reinzuarbeiten, dass man traurig ist, dass man verzagt ist. Nein, das will Gott nicht haben. Ein Prediger aus unserer Gemeinde, traf mal seinen Bekannten, war auch ein Christ, und fragte ihn, wie es ihm geht. Und dann fast entschuldigend und gab er zu, dass es ihm wohl ganz gut geht. Es gab eine Auffassung in unseren christlichen Reihen, dass ein echter Christ, der muss etwas ernst sein, der hat nichts zu lachen, der muss etwas bedrückt sein. Das wäre so ein echtes Bild von einem Christen. Ist das die richtige Stellung eines Christen? Ich denke nicht. Sind es nicht wir gerade, die an Jesus Christus glauben, die mit ihm leben, diejenigen Menschen, die unsagbar viel Grund haben, dankbar zu sein, die Freude haben, die Kindesrecht, Erlösung haben, sollten wir nicht die fröhlichen, die glücklichen Menschen sehen, sein und nicht nur sein, sondern das auch ausstrahlen? Nun, es bleiben uns aber auch als Christen die Zeiten nicht erspart, wo wir geängstet sind, wo es uns schlecht geht. Und wenn es der Fall ist, dann ist uns dieser Vers aus dem 51. Psalm ein Trost. Das Versprechen, dass Gott auch in dieser Lage Wohlgefallen an uns hat, dass er zu uns steht. In der Welt ist es anders. Ich bin kein Mensch, der sich gut im Sport auskennt, aber wenn Mannschaften verlieren, wenn sie nicht das leisten, was ihre Fans haben wollen, dann müssen sie nach Hause fahren. Und dann ist es auch nicht ausgeschlossen, dass sie ausgepfiffen werden, dass sie dann entehrt werden, dass man nichts von ihnen hält. Bei Gott ist es anders. Auch wenn wir gerade am Boden sind, trotzdem, wir Gott festhalten, auch in diesem Zustand hat Gott Wohlgefallen an uns und wir können ihn auch damit verherrlichen. In Jesaja Kapitel 57, Vers 15 ist ein wunderschönes Wort. Denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ewiglich wohnt, dessen Name heilig ist, der ich in der Höhe und in dem Heiligtum wohne und bei denen, die zerschlagen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Er hält auch dann zu uns, wenn wir unten sind. Und das ist echt ein Beweis seiner väterlichen Liebe und seines Mitleids mit uns. Ich hörte mal von einem Fall, wo ein Vater seinen Sohn zu einer schweren Prüfung begleitete. Ich weiß nicht, um was es ging. Und dann hielt er sich so an dem Außenausgang, einen Nebenausgang aus dem Gebäude auf. Und als ihn jemand darauf ansprach, dann sagte er, ja, weißt du, wenn mein Sohn die Prüfung gut besteht, dann wird er ja bestimmt aus dem Haupteingang, Ausgang auskommen, also dann wird er glücklich sein. Aber wenn es nicht der Fall wird sein, wenn er eine Blamage erleidet, wenn er jetzt nicht besteht, dann wird er wohl nicht den Leuten in die Augen kommen wollen. Er wird bestimmt den Nebenausgang wählen. Und dann kann ich ihn hier auffangen, dann kann ich ihn trösten. Auch in schweren Stunden dürfen wir uns, gerade dann dürfen wir wissen, Gott hat auch dann an uns gefallen, wenn wir leiden, wenn wir bedrückt sind. Apostel Paulus erinnerte die Leser oder denen, denen er den Brief schickte, an die herrliche Zukunft, die Kinder Gottes erwartet. Und hat dann diesen Entschluss, er sagt, darum fleißigen wir uns. In dieser Zeit, die uns noch bis dahin bleibt, bis unsere irdische Hütte zerbrochen wird, bis wir in diesen neuen Bau kommen, in dieser Zeit wollen wir uns befleißigen, Gott wohlgefällig zu sein. Könnte es auch im Leben von jedem von uns, bei mir und bei jedem von euch, auch dieser Wunsch sein, solange wir noch in dieser irdischen Hütte wohnen, dass unser Bestreben, unser Herzenswunsch möchte sein, durch Wohltun und Mitteilen, die Möglichkeiten, die Gott uns gibt, durch Ehrerbietung, vertrautes Verhalten zu Jesus, aber auch durch Zeiten der Leiden, der Schwierigkeiten an Gott festzuhalten und dadurch seinen Namen zu verherrlichen. Gott helfe uns daran. Amen.